Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Podcast-Folge, denn es geht um Flaute, Transformation und Wachstum in Bau und Immobilien. Es geht darum, Krisen zu nutzen und Komplexitäten zu reduzieren und darum, eine ganze Organisation umzukrempeln. Und mir gegenüber in unserem Hamburger Office sitzen heute vertraute Gesichter, nämlich Indra Renzler und Dr. Ulf Schauenburg von Frank, ein familiengeführtes Immobilienunternehmen mit einer fast 100-jährigen Geschichte und ein Kunde von uns. Frank macht aktuell einen dreistelligen Millionenumsatz pro Jahr und ich frage mich, was ist euer Geheimrezept zu wachsen, wenn fast alle anderen in der Branche schrumpfen oder insolvent gehen?
Hallo, ich freue mich über den Austausch darüber. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, auch ein fröhliches Moin von meiner Seite in die Runde.
Ja, ich bin gespannt. Gleich kommen wir zum Geheimrezept. Aber bevor wir das machen, schauen wir erst einmal noch kurz hierhin.
Die Vita.
Ulf, du bist seit knapp 10 Jahren geschäftsführender Gesellschafter von Frank und hast ursprünglich als Rechtsanwalt gearbeitet. Hol uns doch mal ab, wie und warum bist du in die Branche Bau und Immobilien gekommen und mit welchen Bau- und Immobilienthemen erwirtschaftet ihr eure Umsätze heute?
Ja, wie bei vielen Familienunternehmen habe ich als Kind schon Luft auf der Baustelle geatmet, habe mich dann auch immer natürlich für Immobilien interessiert. Wollte auch mal Architektur studieren, aber im Grundsatz habe ich meine Berufsentscheidung offen halten wollen und bin dann irgendwann später auch nach London gekommen, habe die Finanzwelt und die Immobilienwelt kennengelernt zu Zeiten der Finanzkrise, also sehr bewegten Zeiten und habe da eigentlich das erste Mal den Reiz von Immobilien und Finanzen in der Kombination erlebt und bin dann wieder zurück nach Hause, nach Deutschland und habe festgestellt, dass Frank als Familienunternehmen eigentlich eine super Plattform bietet für mich, für die weitere berufliche Entwicklung und als Gestaltungsraum. Ja, und deshalb bin ich in der Immobilienbranche gelandet. Und wir entwickeln und managen Immobilien von der Grundstücksentwicklung bis zum Hochbau, vom Rasenschnitt bis zum Investmentmanagement, von der Energieversorgung bis zum Facility Management. Also alles dabei und ja, ein ganz toller Ort, um sich zu verwirklichen und Menschen bei dieser Entwicklung zu helfen.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, Ulf. Und vielleicht eine direkte kurze Rückfrage. Von London nach Hamburg aus einer Immobilienperspektive, wer gewinnt da eigentlich?
Ja, spannende Frage. Ich glaube schon, dass London sich als Immobilienmarkt als besonders resilient zeigt, genauso wie New York. Das sind halt einzigartige Metropolen. Das wird schwer sein, aus der Hamburger Perspektive zumindest dagegen anzukommen. Aber ich glaube, der Berliner Markt hat großes Potenzial, ein ebenso resilienter, starker, langfristig attraktiver Markt zu sein. Insofern, sag mal, auf Deutschland bezogen, können wir auf jeden Fall mithalten.
Ja, also für mich ist ja Hamburg immer die schönste Stadt der Welt, aber Indra, erstmal zu dir, herzlich willkommen. Du kommst aus dem Bereich Arbeits- und Organisationsentwicklung und im HR-Bereich also. Hast in deiner Position als Leiterin für Personal- und Organisationsentwicklung die Transformation der Frank, die wir ja gleich noch besprechen wollen, maßgeblich beeinflusst. Und im Vorgespräch hast du mir auch von deinen Erfahrungen in der Hotellerie berichtet und angedeutet, welche Maßgaben und Prinzipien aus dieser Zeit dich heute immer noch verfolgen. Wovon sprichst du denn da?
Ja, das kann ich eigentlich total auf ein Thema runterbrechen, nämlich das ist der Kunde, die absolute Kundenzentrierung in der Hotellerie. Klar gibt es aktuell auch neuere Konstrukte, wo der Mensch sozusagen vielleicht auch in der Hotellerie gar nicht mehr diesen Stellenwert hat. Aber aus dieser Zeit nehme ich einfach so eine komplette Fokussierung auf das Thema der Kunde im Mittelpunkt mit. Alles hat sich am Kunden ausgerichtet. Das ganze Kundenerlebnis stand immer im Vordergrund. Mochte es noch so stressig im Backoffice sein, davon hat der Kunde in der Regel nichts mitbekommen. Ja, und aus dieser Zeit nehme ich die Prämisse einfach mit, dass der Mensch in der Dienstleistung trotz aller KI, trotz aller Prozessautomatisierung, ja, die natürlich auch ihre Berechtigung hat in der Dienstleistung, macht der Mensch den Unterschied, den Perspektivwechsel zu haben, den Kunden da abzuholen, empathisch zu sein, wo er steht, was er braucht. Ja, und aus dieser Zeit, wer mich schon länger begleitet, kennt diese Macke an mir, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich bin nicht in der Lage, irgendwo ein Stück Papier, ein Fussel vom Boden nicht aufzuheben. Da bin ich geprägt. Also du kannst dir vorstellen, das war auch ab und an eine ganz schön harte Schule.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da eine ganze Menge mitnimmt. Und das Fusselthema ist ja ein ganz besonders spannendes Thema. Also machen wir mal weiter von den Fusseln auf dem Boden zur Lage bei Frank.
unruhige Zeiten.
Ulf, bei Projektentwicklern von Immobilien herrscht Flaute. Finanzierungskosten, Inflation, Materialkosten, Energiepreise haben die Geschäftsmodelle von vielen Wettbewerbern torpediert. Vor allem die gestiegenen Zinsen sowie die gestiegenen Baukosten haben sich negativ auf die Investitionsentscheidung ausgewirkt. Und meine Frage wäre, wie unruhig oder ruhig ist denn die Lage bei Frank jetzt und welche Einflüsse haben euch am meisten zu schaffen gemacht?
Ja, keine Frage. Der Markt ist sehr, sehr unruhig seit gut 2 Jahren. Viele bezeichnen das bei uns in der Branche als den perfekten Sturm. Also diese toxische Mischung aus steigenden Baukosten, steigenden Zinsen, Fachkräftemangel, steigenden Energiekosten. Und zugegebenermaßen ist es immer noch ziemlich windig da draußen. Also die Krise ist nicht vorbei. Das liegt vor allen Dingen an der starken Korrelation zwischen Zinsentwicklung und unseren langfristigen Investitionen in der Immobilienbranche. Da reagieren wir besonders sensibel drauf und das betrifft natürlich auch uns. Wir brauchen für unsere langfristigen Investitionen sehr stabile Rahmenbedingungen und die haben wir in den letzten 2, 2,5 Jahren nicht gehabt. Aber mit dem Blick auf Frank sind wir dann doch ganz entspannt, denn Frank ist ein sehr, sehr resilientes Unternehmen. Wir haben einerseits einen sehr langfristigen Investitionshorizont und da viel Erfahrung. Und gleichzeitig sind wir als agiler Dienstleister natürlich auch in der Lage, zu vermeiden, dass wir durch die Mitte des Sturms, durch das Auge des Sturms segeln. Letztendlich ist es ja auch typisch für den Mittelstand, dass wir unser Vermögen im Unternehmen lassen. Und von dieser Substanz und von dieser Kraft leben wir natürlich auch in Krisenzeiten. Insofern, lass mich so zusammenfassen, der Markt ist ja unruhig, Frank ist vielleicht eher bewegt. Die Organisation hat, glaube ich, großes Vertrauen, dass wir gut durch diese Krisenzeiten kommen. Das haben wir in den letzten 99 Jahren auch immer geschafft und das wird uns diesmal auch sehr gut gelingen.
Ja, super, das hört sich positiv an. Wie lange ist bei euch so ein Investitionshorizont? Weil du gesagt hast, ihr seid da eher langfristig unterwegs. Habt ihr da bestimmte Horizonte, die ihr für euch so durchplant oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das hängt ganz davon ab, ob wir für unser eigenes Vermögen entwickeln oder für Dritte. Unser eigener Investitionshorizont geht immer praktisch unendlich über die Lebenszeit der Immobilie hinaus. Das ist auch unsere DNA, dass wir Immobilien eben stetig weiterentwickeln und im Markt halten. Anders als es andere Player gemacht haben, die vielleicht auch einen Schluck zu viel aus der Flasche genommen haben in diesen Vorkrisenzeiten. Insofern 10 Jahre sind ja das Minimum, würde ich mal sagen, für uns als Investitionszeitraum und dann ist es das offene Ende. Manche Immobilien haben wir 99 Jahre, so lange wie es uns am Markt gibt.
Wo ist so eine Immobilie zum Beispiel?
Ja, in Hamburg. Unsere Keimzelle ist Hamburg-Barmbek. Für all diejenigen, die ortsansässig sind oder Hamburg gut kennen, das ist am Osten Hamburgs, Backstein geprägt, also klassische alte Arbeiterviertel. Damit verbinden wir uns sehr und deshalb haben wir auch einen Großteil unseres Portfolios auch in solchen Quartieren im Osten Hamburgs.
Ja, und seid ihr da ab und zu auch vor Ort oder ist das mehr so in der Broschüre und da, das ist jetzt unsere 99 Jahre Immobilie?
Nein, da sind wir selbstverständlich vor Ort. Ich glaube, ein Markenzeichen von Frank ist es, dass wir nah am Menschen, an unserem Kunden sind und unser Kunde wohnt in der Immobilie, also müssen wir nah an der Immobilie sein. Unsere Facility Manager sind letztendlich das Auge und Ohr unseres Unternehmens. Die stehen im unmittelbaren Kontakt mit unseren Mietern, sehen, welche Bedarfe es vor Ort gibt und können darauf unmittelbar reagieren und dann entsprechend Lösungen.
Ja, da schließt sich so der Kreis zu Indras Hotellerie wieder, ne? Und da komme ich dann zur nächsten Frage zu dir, Indra. Ihr kommt ja, wie es so häufig ist, aus einer Organisation mit vielen Silos und wenig Schnittstellen. Kannst du kurz beschreiben, wie die alte Organisation und jetzt zukünftig die neue Organisation aussieht?
Ja, sehr gerne. Du hast schon so einiges vorweggenommen. Ja, wir sind heute oder gestern, kann man ja jetzt schon sagen, eher ein Zusammenschluss von Einzelorganisationen mit Einzelprodukten. Sehr stark im Best-in-Class-Ansatz denkend. Und somit einem starken Fokus auf den einzelnen Business Case für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Und unsere neue Organisation ist eine integrierte Organisation, so würde ich sie beschreiben, die eben genau den Kunden in den Mittelpunkt stellt und eine geräuschlose Reise durch das ganze Leistungsportfolio, was uns Ulf eben schon vorgestellt hat, ermöglicht.
Was wäre da jetzt so ein Tipp für andere vielleicht, wenn man auch bei sich Silos beobachtet, wenig Schnittstellen, gibt es da so 1, 2 vielleicht Quick Wins, die man machen kann, um da die Kooperation und Zusammenarbeit und so eine integrierte Journey zu gewährleisten, schon loszulegen?
Ich glaube, es gibt nicht das eine den einen Punkt, warum man Silos hat. Ne? Und man hat, glaube ich, immer Silos. Die Frage ist, wie stark sind diese Silos und was sind Möglichkeiten, sie aufzubrechen? Und wir haben bei Frank für uns erkannt, dass insbesondere unsere Strukturen uns daran so hindern. Ja, vielleicht auch, ja, wir haben ein Konsistenzradar zum Beispiel mal über die Organisation laufen lassen, zu sagen, welche Management-Tools führen eigentlich dazu, dass wir so stark im Silo denken. Ja, also sich wirklich damit zu beschäftigen, was löst das Silo eigentlich aus? Also dahinter zu gucken und nicht zu sagen, wir wollen die Silos weghaben, sondern erstmal zu gucken, warum entstehen diese Silos eigentlich?
Und was war das so?
Bei uns beispielsweise haben wir natürlich festgestellt, dass wir Einzelcases auch einzeln incentivieren. Ja, also wenn ich für meinen Business Case ausschließlich verantwortlich bin und darüber meine Incentivierung bekomme, dann verhalten sich in meiner Welt Menschen im System vernünftig. Und vernünftiges Verhalten haben wir dadurch gefördert. Und in einer neuen integrierten Organisation von Frank werden wir darauf natürlich auch andere Antworten finden müssen.
Verstanden, spannend. Strukturen hast du erwähnt. Ulf, Wettbewerber haben ja bereits in den vergangenen Jahren massiv restrukturiert, Effizienzprogramme gemacht. Seid ihr da jetzt nicht eigentlich Mitte 2024 ein bisschen spät dran mit einer neuen Organisation?
Ja, das hängt davon ab, welchen Betrachtungswinkel man auf diese Frage hat. Unter Druck gerät man ja dann, wenn man besonders hart am Wind gesegelt ist. Und das hatten wir eben schon mal, das sind wir nicht. Und aus unserer Sicht übersteigen die Chancen immer noch weit die Risiken in der jetzigen Marktphase. Der Markt konsolidiert sich. Neue Player werden auch in den Markt kommen. Aber viele von denen, die die Preise getrieben haben, sind halt auch nicht mehr in dem Markt. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, nicht ein Effizienzprogramm über Frank rüberlaufen zu lassen, sondern die Chance zu nutzen für eine strategische Neuausrichtung, einen Wachstumskurs zu definieren und dann auch letztendlich das Momentum zu nutzen, was man in so einer Situation hat, das Unternehmen nicht nur auf die veränderte Realität einzustellen, sondern gleich den nächsten großen Schritt zu gehen, konsequenten Schritt zu gehen, das Unternehmen für die nächsten 10 Jahre und weit darüber hinaus ja eigentlich letztendlich wieder für die nächste Generation richtig aufzustellen.
Was sind so die großen Sachen für die nächste Generation, die jetzt kommen durch eure neue Organisation?
Ja, in erster Linie war es unser Ziel, die Organisation so aufzustellen, dass sie unabhängig ist von geschäftsführenden Gesellschaftern. Wir als Familie sind zu 100% committed zur Organisation und wollen ganz, ganz fest weiter im Sattel bleiben. Gleichwohl besteht ja auch ein Risiko, dass wenn eine Organisation sich über Generationen auf den geschäftsführenden Gesellschafter, also der Familie, eingestellt hat, dass man im Falle, wenn man das auflösen möchte, eine schwer zu steuernde Organisation hat. Und das ist letztendlich bei uns auch passiert. Über die Generationen ist eine sehr in sich verflochtene Organisation entstanden zwischen Dienstleistungen für Dritte, Vermögensinteressen. Und ja, wir sind sehr, sehr konsequente Schritte jetzt gegangen, diese Entflechtung vorzunehmen. Und das ist letztendlich eine Generationenverantwortung, die wir auch haben, die Organisation so aufzustellen, dass unsere Nachkommen selber entscheiden können, ob sie diese Rolle annehmen wollen oder nicht.
Mhm. Wenn man jetzt so nach den 100 Jahren sozusagen draufschaut, nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen, wie entwickeln sich dann eure Geschäftszahlen? Also wie war so der Trend der letzten Jahre, dieses Jahr, die kommenden Jahre? Kannst du da mal ein bisschen Licht für uns ins Dunkle werfen?
Ja, ich hatte eben ja schon gesagt, dass die Krise natürlich in der Immobilienbranche besonders stark war. Das ist schon eine Krise, die wir so in dieser Geballtheit vorher nicht hatten. Gleichzeitig haben wir die sehr starke Entwicklung auf der Portfolioseite im Wohnen und auch die Serviceleistungen laufen sehr, sehr gut, sodass wir alles im Allen sagen sehr stabil dastehen. Interessant ist aber vor allen Dingen, dass sich der Kunde verändert in dieser Phase, also weg von dem klassischen Trader-Developer hin wieder zu längerfristiger Wertentwicklung in der Immobilie. Das heißt, die Kunden konzentrieren sich wieder stärker darauf, die Potenziale der Immobilie zu heben, insbesondere im Hinblick auf die ja, technisch komplexen Anforderungen, die die ESG-Regulierung den Immobilieneigentümern mitgibt. Und da sehen wir sagen, unsere besondere Stärke in der ganzheitlichen Lösung dieses komplexen Unterfangs, eine Immobilie zu dekarbonisieren. Ja, und dementsprechend entwickeln sich unsere Geschäftszahlen auch positiv. Ich schätze den Markt so ein, dass man aus dieser Phase heraus gut zweistellig wachsen kann und dass das auch ein nachhaltiger Trend sein wird.
Okay, und jetzt, wenn der Markt zweistellig wächst, wie ist es mit euch? Also wollt ihr mit dem Markt wachsen? Seid ihr da schneller als der Markt unterwegs? Wie schätzt du eure Lage jetzt spezifisch im Markt ein?
Ja, natürlich müssen wir dann auf die verschiedenen Segmente des Marktes gucken. Der Wohnmarkt hat ja einen eklatanten Nachfrageüberhang. Insofern grundsätzlich ist der Markt da im Wohnen um kräftig zu wachsen. Gleichwohl wissen wir auch, dass die Rahmenbedingungen auf der Zinsseite nach wie vor schwierig sind. Aber im gesamten Dienstleistungsbereich, Energie, energetische Sanierung, auch die ganzen Serviceleistungen rund um die Immobilie entwickeln sich sehr, sehr positiv. Wie gesagt, die Kunden müssen wieder stärker auf die Wertentwicklung der Immobilie im Bestand achten. Und umso wichtiger werden die Serviceleistungen, die diese Wertentwicklung begleiten. Und da wir da sehr stark sind, glaube ich, dass wir auch überdurchschnittlich gut wachsen können.
Also strategischer Shift auf Bestandsimmobilien, Servicegeschäft und so weiter für euch, für Wachstum.
Auf jeden Fall in dieser jetzigen Phase für Wachstum, wobei wir als Entwickler natürlich weiter am Markt bleiben. Das ist unsere DNA und soweit wir Chancen sehen, werden wir auch wieder aktiv sein, das ist klar.
Ja, also da habe ich jetzt bei dir viel Positives, aber auch so ein bisschen natürlich negative Gesamtstimmung rausgehört. Und mal breit schaue, dann hört man ja überall den Abgesang auf die deutsche Industrie und Wirtschaft. Aber es gibt auch viele Unternehmer, die sich genau an diesem pessimistischen Bild insgesamt sehr stören und sich auch klar positionieren, was jetzt eigentlich zu tun ist, um wieder positiver nach vorne zu schauen. Was sagst du, Ulf? Was müssen wir jetzt machen? Was muss Deutschland machen? Wie geht's weiter nach vorne?
Ja, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die dazu neigen, sich zu beschweren, aber selbstverständlich brauchen wir stabile Rahmenbedingungen, nicht? Das war unser großes Problem der letzten 2-3 Jahre. Der Schrei nach weniger Bürokratie und Regulierung, der kommt natürlich auch aus der Immobilienwirtschaft. Mich bewegen aber insbesondere 2 ganz essentielle gesellschaftspolitische Fragestellungen. Und das ist der Wohnraummangel, insbesondere im niedrigpreisigen Segment, und die Dekarbonisierung des Immobilienbetriebs in Deutschland. Und für mich drohen beide dieser Themen der Bundespolitik aus den Händen zu gleiten. Da schaue ich mit sehr viel Sorge drauf.
Was müsste getan werden, wenn du jetzt entscheiden könntest, was für Maßnahmen bräuchte man in Deutschland, um hier voranzuschreiten? Mehr günstigen Wohnraum, mehr für CO2-neutraleren Wohnraum, was müsste passieren?
Ja, es klingt sehr einfach, aber es scheint sehr, sehr komplex. Die Anforderungen an Immobilien müssen gesenkt werden. Letztendlich sind die Baukosten das Ergebnis dieser Überregulierung, die wir in dem Sektor haben. Und es gibt ja entsprechende Initiativen auch von dieser Bundesregierung wieder. Aber leider haben das schon viele Bundesregierungen versprochen, etwas für einheitliche Baustandards in den verschiedenen Bundesländern, für eine Reduktion der technischen Anforderungen auch zu tun. Aber das sind ja auch widerstreitende Interessen, die da aufeinanderprallen. Einerseits Klimaschutz, der jetzt für einen Großteil der Kostensteigerung verantwortlich ist. Auf der anderen Seite der Druck, preisgünstigen Wohnraum herzustellen. Aber ich glaube, es ist auch falsch, wenn wir als Immobilienbranche immer nur schimpfen. Wir kommen aus einer Phase langfristig niedriger Zinsen und die haben ganz sicher dazu geführt, dass wir wenig Innovationsdruck hatten in der Branche. Und ich weiß nicht, ob wir nicht in Sachen Modularität, seriellen Bauen, innovative Baustoffe weiter wären und vielleicht auch kostengünstigere Lösungen anbieten könnten, wenn wir nicht eine so lange Phase von billigem Kapital gehabt hätten. Insofern muss sich die Branche ein Stück weit auch immer an die eigene Nase fassen.
Ja, gutes Appell, dass man da wirklich was machen muss und vielleicht nicht nur schimpfen, sondern sich vielleicht zusammen auch überlegen, wie es da weitergehen kann. Jetzt muss ich dich nochmal aufs Korn nehmen, Indra.
Ich bin gespannt.
Die Secret Sauce.
Indra, ich überspitze jetzt mal etwas und sage, auf dem Papier habt ihr die perfekte Organisation mit den perfekten Menschen in den Orgboxen. Aber woher weiß ich denn, dass ich wirklich die richtigen Köpfe für meine Transformation an Bord habe? Und noch schwieriger, was mache ich, wenn ich es erst merke, wenn ich voll in der Umsetzung bin?
Mhm. Ja, durchaus ein Thema, was uns auch beschäftigt. Methodisch haben wir da sicherlich alle Register gezogen, die man so ziehen kann, um darüber nachzudenken, ob Menschen zu einer möglichen Position passen können. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, das sind schlichtweg Annahmen. Und ich glaube, wir kennen das von uns persönlich oder auch im beruflichen Umfeld. Es gibt manchmal Situationen, da hat man an einer Stelle besonders gut gewirkt und an einer anderen kommt man gar nicht ins Wirken. Das werden wir natürlich auch beobachten, eng begleiten.
Wo sind deine größten Sorgen?
Dass Menschen nicht in ihre Rolle finden, das könnte eine Sorge sein, genau. Und wie wir sie dabei aber gut unterstützen können. Ne? Und da geht für mich darum, klar zu sein, klare Erwartungsmanagement, aber auch Feedback geben, damit die Kolleginnen und Kollegen da sich auch gut begleitet von uns fühlen. Und ja, ich glaube an das Entwicklungspotenzial von Menschen, sonst wäre ich in meinem Job definitiv falsch. Aber ich glaube, wenn Stelle und Mensch nicht miteinander ins Wirken kommen, ist keiner wirklich glücklich und dann muss auch das auf den Tisch.
Wie seid ihr da vorgegangen jetzt? Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr im Prinzip euch eine neue Organisation überlegt. Mhm. Ne, methodisch hast du gesagt, da sehr sorgfältig vorgegangen. Wie matcht man das jetzt mit den richtigen Leuten?
Mhm. Naja, zum einen haben wir natürlich auch ein bisschen Know-how am Tisch gehabt. Ja, jeder, der mit in diesem Projektteam war, hat natürlich auch ein gewisses Bild auf die Organisation, aber auch auf die Menschen, die in der wirken. Und dann haben wir uns natürlich mit Stärken dieser Persönlichkeiten auseinandergesetzt, aber auch mit ganz klaren Rollenanforderungen. Was braucht diese Rolle in Zukunft bei Frank, um dann genau zu schauen, haben wir da die richtigen Menschen für, denen wir diese Rolle auch zutrauen?
Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass ihr eine große Geschichte, viel Unternehmenskultur, auf die ihr setzt, auch die von Arbeitnehmern sehr geschätzt wird, habt. Wie hält man denn so ein 100-jähriges Unternehmen frisch, agil und manövrierfähig jetzt für die nächsten Veränderungen?
Ja, ich glaube, da mache ich mir bei Frank wirklich wenig Sorgen, denn solange ich Frank kenne, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei, wir ruhen uns nicht aus. Ja? Wir sind immer in Bewegung, wir hinterfragen Dinge, wir haben ja agile Setups in unserer Organisation, wir arbeiten mit Retros, also sind durchaus in der Lage auch zu sehen, was wir schon gut können, hinterfragen aber auch immer wieder sofort, was können wir eigentlich noch besser machen, um in Bewegung zu sein. Und ich glaube, spätestens mit der jetzt sehr, sehr starken Fokussierung auf den Kunden und das Bedürfnis des Kunden werden wir automatisch in Bewegung bleiben. Im besten Fall muss uns der Kunde gar nicht ziehen, aber falls das nötig sein sollte, ist die Bewegung trotzdem gesichert.
Ja, das finde ich jetzt ja spannend. Also Frank gibt es seit 100 Jahren, du bist seit anderthalb Jahren dabei. Mhm. Das heißt, Ulf, frische von außen jetzt? Ist das so der Trick an der ganzen Angelegenheit oder wie läuft das?
Nein, nicht per se frische von außen, sondern es geht darum, dass wir Rollen neu definieren. Wir vielleicht ein Stück weit wegkommen von dem alten hierarchischen Modell, wo man Stellen kreiert hat und geschaut hat, bis man so eine Stelle voll hat und dann hat man sie einem Menschen umgehängt. Sondern wir schauen darauf, welche Rollen braucht es, um unsere Strategie umzusetzen. Ich meine, der Ursprung dieses ganzen Prozesses ist ja eine neue strategische Ausrichtung. Und daraus Rollen abzuleiten, damit diese Strategie bestmöglich umgesetzt werden kann, das ist das Entscheidende. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn wir bei uns in der Organisation die Menschen finden, die diese Rollen ausfüllen wollen. Und das muss ja nicht eine Person sein, denn es geht ja um Rollen und nicht um Stellen. Aber dort, wo wir die Kompetenzen für diese Rollenprofile nicht in der Organisation haben, selbstverständlich müssen wir uns diese Rollen dann auch von außen dazu holen. Das gehört zur Wahrheit dazu und das passiert auch.
Ja. Und Indra, ist das einfach, da die richtigen Leute auch jetzt zu finden, die zu Frank kommen sollen? Oder sucht ihr da spezielle Profile noch ganz besonders?
Ja, spannend daran ist, glaube ich, dass wir auch immer mal wieder neue Profile jetzt für uns kreieren. Also so gar nicht den klassischen Standard, sondern natürlich auch schauen, genau wie Ulf das gerade eben schon beschrieben hat, welche zukünftigen Rollen brauchen wir da eigentlich und was braucht es bei Frank, um da gut ins Wirken zu kommen. Und das gelingt uns, wie es, glaube ich, allen gerade geht, dass wir haben immer noch einen hart umkämpften Markt und diese Positionen sind natürlich auch für uns nicht leicht zu finden. Aber wir haben da eine ganz gute Quote und sind da ganz zufrieden, dass wir die richtigen Menschen für Frank auch gewinnen. Können.
Das hört sich positiv an. Ulf, du hast mir im Vorgespräch stolz berichtet, wie sehr Arbeitnehmer und Stakeholder die Sicherheit bei Frank schätzen und dass sich alle geborgen und sicher fühlen. Das ist ja erstmal gut. Was ist denn, wenn da mal länger Regen aufzieht? Also bei gutem Wetter kann ja jeder gut segeln.
Ja, das hat zwei Ebenen, diese Fragestellung. Wirtschaftliche Resilienz, darüber haben wir schon gesprochen. Ich hatte erwähnt, dass wir die Substanz von 99 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung auch im Unternehmen haben. Insofern gibt das natürlich ein Grundmaß an Sicherheit für jede Kollegin, jeden Kollegen in der Organisation. Aber ich glaube, was oft unterschätzt ist, ist auch die Gesundheit der Organisation. Nicht? Sind die Menschen bei Frank wirklich glücklich? Sie verspüren hoffentlich eine hohe Loyalität, Vertrauen in die Führung, weil Führungskräfte transparent sind, sich öffnen gegenüber den Kollegen und auch die langfristigen strategischen Ziele klar und transparent kommunizieren. Und wenn ich mich daran orientieren kann, dann verspüre ich Sicherheit, jenseits der wirtschaftlichen Sicherheit eben auch eine psychologische Sicherheit in der Organisation.
Wie transparent kann man sein? Also gibt es da Themen, da schläfst du drei Nächte drüber, bevor du so richtig transparent bist? Oder was läuft da so bei dir ab, wenn du über Transparenz nachdenkst?
Ja, also wir sind ja in einer Transformation und auch das Maß an Transparenz nimmt natürlich zu. In meinem Idealbild können wir sehr, sehr transparent sein. Und auf dem Weg dahin müssen wir natürlich vorsichtig mit den verschiedenen Interessen in der Organisation umgehen, auch mit den Interessen außerhalb der Organisation. Das heißt, wir müssen ja dafür sorgen, dass alle Stakeholder, seien es finanzierende Banken, seien es Gesellschafter, seien es Kollegen und Kollegen, das richtige Maß an Transparenz zur richtigen Zeit bekommen. Das ist dann oft auch eine Kommunikationskaskade, die wir dann lostreten müssen und man genau darauf achtet, wer erfährt eigentlich was zu welchem Zeitpunkt. Aber auch da gilt, wir haben sehr, sehr großes Vertrauen in unsere Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Informationen immer zuerst bekommen, bevor wir sie nach außen geben. Das ist auch Teil der Wertschätzung und natürlich ja, führt das auch zu Vertrauen ins Leadership.
Genau, ich würde das vielleicht nochmal ergänzen, wenn ich darf. Ich finde das total spannend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man sich aus der Rolle, aus der wir jetzt gerade in dieser Transformation auch agieren, oft sehr viele Gedanken darüber macht, was kann die Organisation eigentlich alles tragen, was dürfen wir sagen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Organisation unfassbar viel tragen kann. Und das Wichtige eigentlich nur ist, dass man transparent und klar ist in dem, was man kommuniziert. Und das finde ich ein total schönes Learning aus dieser Zeit, sich nicht zu viel Gedanken dazu zu machen, wer wann wie genau, sondern der Organisation auch das Zutrauen zu geben, dass sie diese Informationen gut verarbeiten kann.
Transformation hast du gerade gesagt, ja. Heißt so bei euch die Transformation,
ja.
Oder?
Ja, wie, da waren wir besonders kreativ, ja. Und ja, jedes gute Projekt braucht auf jeden Fall auch einen Namen. Und da ist, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, weißt du noch, wie es entstanden ist?
Also, ich weiß nicht, wir haben aber entsprechend unser DNA und versucht, einen schönen deutschen Namen dafür zu finden.
Und ihn zu verfranken.
Das ist auf jeden Fall sehr eingängig. Das habt ihr gerade über Transparenz gesprochen. Also jetzt brauchen wir absolute Transparenz, denn ich möchte euer Geheimnis besser verstehen, Ulf. Was macht ihr anders als alle anderen? Was können eure Wettbewerber nicht nachmachen? Du hast mir ganz kurz vom Plattformansatz erzählt, aber was ist eure Secret Sauce? Wie gewinnt ihr jetzt nach vorne?
Ja, der Plattformgedanke, der ist natürlich kopierbar. Das können auch andere machen. Ich denke da in zwei Dimensionen der Plattform. Die digitale Plattform, das wissen wir, die ist kopierbar. Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber das Entscheidende ist doch letztendlich die Umsetzungsstärke und das Know-how. Das ist die analoge Plattform unter der digitalen Plattform. Die basiert auf Erfahrung und Vernetzung untereinander und Vernetzung im Markt. Und die Mehrwerte, die wir für den Kunden an den Schnittstellen heben, das erreichen wir durch Kollaboration, durch Zusammenwirken. Und Kollaboration ist wiederum abhängig von Unternehmenskultur und Mindset. Und das ist etwas, was ich nicht schnell kopieren kann, sondern das ist das Ergebnis von jahrelanger, jahrzehntelanger gemeinsamer Arbeit, einem gemeinsamen Kern, gemeinsamen Werten. Und ja, deshalb gibt es junge Unternehmen, die wunderbare digitale Plattformen bauen können, denen aber möglicherweise dieser Erfahrungsschatz fehlt. Und dann gibt es auf der anderen Seite erfahrene Unternehmen, so wie Indra das vorhin schon gesagt hat, denen aber die entsprechenden Strukturen fehlen. Also für ein ganzheitliches Lösungsangebot. Etwa weil die Gesellschaftsstruktur in Silos organisiert ist, weil die Inzentivierungssysteme Silos unterstützen oder weil es keine plattformbezogenen Verantwortlichkeiten gibt, die über die einzelne Fachdisziplin hinausgehen, sagen, und das Produkt und den Kunden im Blick haben.
Ja, also ihr bietet da so ganzheitliche Lösung an, digitales Versprechen, aber auch eben das Versprechen, das ihr liefert, ne, weil das in eurer DNA verankert ist, habe ich verstanden. Trotzdem eine Frage an dich nochmal, Ulf. Das kann ja ein ziemliches Mischmasch werden. Wenn man jetzt sagt, okay, auf so einer End-to-End-Prozesskette, Lösung, haben wir diese ganzen verschiedenen Produkte, die wir da anbieten. Wenn ich jetzt da so drauf gucke, weiß ich dann immer wirklich, was gut läuft und was nicht gut läuft? Wie mache ich das so vom Controlling? Gucke ich mir am Ende des Jahres an, ja, Frank war profitabel, ausreichend, oder gucke ich mir das auf Produktebene an? Wie steuert man so ein Ding?
Ja, das ist eine spannende Frage und in dem Prozess sind wir auch noch. Aber eine Sache ist ganz klar, wir versuchen von einer gesellschaftsbezogenen oder bereichsbezogenen Betrachtung und Erfolgsmessung hinzukommen zu einer produkt- bzw. kundenbezogenen Steuerung und Erfolgsmessung. Idealerweise haben wir natürlich beides. Aber du hast es gerade schon richtig gesagt, entscheidend ist, dass wir Menschen haben in der Organisation, die Ownership haben für vollständige, ganzheitliche Produkte bzw. Prozesse über die Schnittstellen der Fachbereiche hinaus und es soll sich nicht um hierarchische Verantwortung handeln, im schlimmsten Fall sogar Verantwortung, die im Wettbewerb zu anderen Teilprozessen in der Organisation steht. Und wenn ich das wirklich konsequent leben will, dann muss ich die Organisation auch entsprechend steuern, über die einzelne Abteilung hinaus, über die einzelne Fachdisziplin hinaus. Immer den Kunden im Blick, das Produkt im Blick.
Verstanden. Okay, Indra. Wie wir alle wissen, Change ist notwendig für ein Unternehmen, aber Menschen sind ja, ich schließe mich da auch nicht aus, keine Fans von Veränderungen. Jetzt mal ganz konkret. Also wenn ich eine Abteilung umbauen will, damit auch, und damit dann auch die Teams und die Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter ändere, sagen wir, Michael Meyer kriegt 2 neue Aufgaben und berichtet an einen neuen Chef. Wie lange braucht so ein Prozess, bis das dann am Ende funktioniert?
Ja, man spricht ja mal ganz gerne vom Change-Managen. Ich glaube, wenn ich daran glauben würde, dass man den Change wirklich managen kann, dann hätten wir beide schon ein richtig gutes Buch geschrieben und würden gar nicht mehr hier sitzen. Da glaube ich nämlich nicht dran, sondern für mich sind das 2 Dinge. Natürlich kann man vieles tun, um, ich glaube, du hast den Michael genannt, abzuholen. Mhm. Natürlich gibt es da ein paar Schritte, die ich schon für sehr sinnvoll erachte, ne? Michael darüber zu informieren, zu kommunizieren, im besten Fall ein Buy-in zu kreieren. Warum soll das jetzt eigentlich passieren? Aber viel, viel wichtiger finde ich, sich mit dem Menschen Michael zu beschäftigen. Denn der ist nämlich in der Veränderung nicht kalkulierbar. Ja, ich kann also so eine ganze Kaskade von Schritten im Change abarbeiten und dann kommt Michael. Ja, verrückt. Da sind diese Menschen, die sich gar nicht so gut nach Lehrbuch bearbeiten lassen, nenne ich das mal liebevoll. Und ja, ich glaube, wir kennen jeder bei uns im Freundeskreis, wir selber. Es gibt die Menschen, die, keine Ahnung, in den Urlaub fahren, wissen, es geht Richtung Süden, aber noch nichts geplant haben und das als ein wunderbares Erlebnis empfinden. Und es gibt die anderen, die haben schon jeden Restaurantbesuch durchgeplant und die bekommen schon Veränderungsstress, wenn das Restaurant zu hat. Also in diesen beiden Extremen kann man sich bewegen und deswegen auch die klare Antwort kann ich dir gar nicht geben, kann von sofort bis ewig dauern. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist immer wieder, sich mit dem Menschen zu beschäftigen und eben nicht den offenkundigen Change, die neue Führungskraft, sondern herauszufinden, was ist denn das bei Michael, was ihn vielleicht in den Widerstand bringt? Keine Ahnung, als Idee. Vielleicht hat Michael gehört, dass der neue Chef immer Dienstag seinen Teamtag hat. Er hat aber eigentlich Dienstag Klavierunterricht seines Sohnes. Also hinzuhören, was ist es eigentlich, was den Menschen bewegt und in diesen Widerstand bringt. Das kann man nicht für 350 Menschen, aber wir sind auch nicht davon überzeugt, dass 350 Menschen bei uns in den Veränderungswiderstand gehen würden. Aber da, wo wir ihn spüren, muss man ganz genau hinhören, nachfragen, verstehen und sich wirklich aus tiefstem Herzen, das ist für mich Führung, für mein Gegenüber interessieren und mich mit den Menschen auseinandersetzen.
Mit wie vielen Leuten pro Woche sprichst du da so persönlich, kann man das sagen?
Also da gibt es, glaube ich, auch nicht die eine Zahl. Es gibt Wochen, da ist das mal mehr, mal weniger. Sicherlich in Phasen, wo wir wieder etwas Neues kommuniziert haben, mehr als in anderen. Aber dafür haben wir natürlich bei Frank auch ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte, die sehr, sehr eng in ihren Teams, mit ihren Teams verbunden sind und da natürlich unterstützen. Und zudem haben wir uns schon vor längerer Zeit auch dafür entschieden zu sagen, jetzt wir, und da nenne ich jetzt mal wir, so das Team um diese Frank-Formation herum, die natürlich da viele Impulse gibt, haben auch dezentrale Multiplikatoren bei uns im Haus. Also wir haben zum Beispiel für das ganze Thema Digitales, das kann auch nicht ein Digitalteam, kann nicht eine ganze Organisation transformieren. Also wir haben digitale Champions, wir haben Marketing-Rockstars, um zu gucken, der Content kommt aus der Organisation, nicht nur aus dem Marketing-Team. Und seit über 1,5 Jahren haben wir jetzt auch unsere Kulturkomplizinnen und wir verstehen uns als Kulturkomplizen. Denn ähnlich wie ich das zum Change denke ich das auch zur Kultur, die kann man nicht entwickeln. In dem Moment, wo ich mir was auf so ein Poster an die Wand hänge und sage, so sind wir jetzt, so arbeiten wir miteinander, wird das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und da haben wir die Kolleginnen und Kollegen, die Retros durchführen, Workshops moderieren und wirklich ein Ohr in der Organisation haben. Und wir planen als nächsten Schritt auch noch wirklich das Thema Change Agents bei uns zu implementieren bei Frank. Auch Menschen, die wir gesondert ausbilden, Menschen in diesen Veränderungsprozessen wie Michael, dann auch zu begleiten.
Ja, also spezielle Rollen, Namen, die ihr dann auch diesen Funktionen gegeben hat, um das mitzumachen. Jetzt habt ihr die Kultur, Komplizen, das finde ich ja schon mal spannend, so vom Titel her. Ulf hat ja jetzt ein paar Mal berichtet, die Basis des Erfolgs bei Frank ist die Kultur, 100 Jahre. Du bist neu in der Organisation. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Kulturkomplizen und Komplizinnen schon da sind, die auch alle eher neu sind oder so. Aber was ich mich frage, wenn man jetzt so einen riesen Umbau da macht, ne, von dem alten Geschäft hin zu Plattform, End-to-End gedacht, Kunde in den Mittelpunkt aus der Hotellerie und so weiter, ist jetzt nicht ein irres Risiko, dass dieses riesen Asset-Kultur komplett kaputt geht?
Nee, für mich überhaupt gar nicht. Ich wiederhole mich da gerne. Kultur kann man nicht entwickeln. Kultur passiert. Und wir können sie irritieren. Wir können sie auch mal stören. Das tun wir über die Kulturkomplizen. Deswegen nennen wir uns Komplizen, weil wir anstiften zur Kultur. Da mache ich mir gar keine Sorgen drüber. Natürlich ist es möglich, Kultur zu messen. Dann habe ich so schöne Faktoren, 3,2, was sagt es mir eigentlich aus, wenn ich im nächsten Jahr nur 3,1 habe? Natürlich gibt es Kennzahlen in der Organisation, wie eine Fluktuationsrate, woran ich festmachen würde, dass Dinge wirklich nicht gut funktionieren. Aber ich halte es da im Grundsatz damit, Auge und Ohr an der Organisation zu haben. Das kann mir kein Scoring nehmen und wirklich mit den Menschen im Austausch zu sein und eben solche Konstrukte aus der Mitte der Organisation im Peer-to-Peer-Ansatz wirklich zu implementieren und die Kultur sich entwickeln zu lassen. Das machen die Menschen und das System Organisationen ganz von alleine.
Für Innovationen, Ulf, investiert ihr auch in Startups. Was hat es damit auf sich und was bedeutet das für eure Innovationsstrategie und auch vielleicht für die Kultur, wenn du es recht kurz beantworten kannst?
Ja, das ist essentieller Teil des Ökosystemgedankens. Kernprozesse liegen natürlich bei uns, aber wir versuchen natürlich für unsere Kundinnen und Kunden das Leistungsangebot auch zu verbreitern. Und wir bekommen über diese Startups einfach mehr Dynamik ins Unternehmen, holen uns innovative Ideen auch rein und geben dafür Erfahrung, Kapital, sagen Know-how für die Produktentwicklung. Das ist eine sehr schöne strategische Partnerschaft, die wir mit den Startups eingehen. Und ich glaube auch, dass das von den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr positiv aufgenommen wird, dass wir uns für diese Themen interessieren und dass Impulse von außen kommen. Denn das kann man ehrlicherweise in einem doch dann so großen Unternehmen, wie wir es sind, schwerlich erwarten, dass alle innovativen digitalen Ideen im eigenen Haus entwickelt werden. Da würden wir die Organisation auch kulturell mit überfordern, wenn wir das verlangen würden. Insofern bin ich sehr froh, dass wir diese Partnerschaften haben.
Menschliche Moment.
Ulf, du hast dich selbst als ungeduldigen Menschen beschrieben. Was machst du denn, wenn es noch mehr wie dich bei Frank gibt? Wie soll die liebe Indra die denn alle einfangen bei einer lang angelegten Transformation über die Jahre hinweg, wenn die alle so ungeduldig sind?
Ja, ich will es Indra nicht wünschen. Mein persönliches Credo ist, in solchen Situationen selbst anpacken. Und das ist gleichzeitig auch mein Wunsch für die Organisation, dass man es schafft, seine eigene Ungeduld in Unterstützung zu wandeln und nicht in eine Vorwurfshaltung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht in der Phase noch ein bisschen Zeit brauchen.
Gibt es denn Leute, die sagen jetzt, Ulf, du bist jetzt wieder so ungeduldig? Passiert das?
Das passiert, aber ich glaube, das ist auch gerade die Kunst, die ich mir auch zu eigen gemacht habe, abzuwarten, bis eine Organisation bereit ist für Wandel. Mir war es wichtig, dass der Startpunkt für einen solchen Transformationsprozess für alle Kolleginnen und Kollegen fair ist. Das heißt, wir haben jahrelang Vorarbeit geleistet durch die Art und Weise, wie wir uns mit Kulturarbeit beschäftigt haben, wie wir kommunizieren, wie wir mit Enttäuschungen und mit Erfolgen umgehen, gemeinsam in der Organisation. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir gespürt haben, dass der Reifegrad der Organisation so weit ist, dass wir auch diese Generationenaufgabe der Veränderung der Organisation anpacken können. Aber ganz klar ist, dass zur Wahrheit gehört auch, wir sind klar in unseren Zielen, wir sind klar in der Kommunikation und jede und jeder bei Frank kann sich selbst ein Bild machen, ob dieser Weg, den wir gemeinsam einschlagen wollen, ob es der richtige ist oder nicht. Wir wünschen uns das natürlich für den ganz Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen, auch dass die Ungeduldigen positive Energie ins Unternehmen reingeben. Aber das ist, glaube ich, auch bekannt in solchen Transformationsprozessen. Es gibt auch immer Menschen, für die es die bessere Entscheidung ist, einen anderen Weg zu gehen, auch wenn das natürlich nicht unser Herzenswunsch ist als Familienunternehmen.
Ja, kann ich mir vorstellen, das ist nicht immer einfach, aber irgendwie muss man ja auch vorankommen. Indra, ihr arbeitet ja mit der Fair Process Methode. Wie stellst du fest, welche Mitarbeiter wie mitgenommen werden wollen in der Transformation und was macht ihr, wenn jetzt da bestimmte Leute nicht mitmachen?
Also erstmal kann ich vorwegnehmen, das kann ich gar nicht. Das wäre auch vermessen, wenn ich glauben würde, dass ich das für 350 Menschen bei Frank tun kann. Kann nur sicherstellen oder wir können sicherstellen, dass wir ja für jeden Kommunikationstyp auch in unserer Kommunikation und unserer Art, wie wir mit der Frank-Formation bei uns umgehen, was dabei haben. Ne? Von lang und ausführlich zu kurz und knackig, zu viele Informationen mit wenig Informationen, Bild, Ton, Schrift, also wirklich alle Kommunikationskanäle bedienen, denn jeder ist einfach auch ein unterschiedlicher Kommunikationstyp. Und ja, ohne unsere Führungskräfte wäre das überhaupt gar nicht umsetzbar, denn die sind die, am Menschen sind.
Greift man da nicht auch mal daneben, dass man irgendwie denkt, das wollen wir jetzt so machen und dann kommt das überhaupt nicht an? Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Also ganz bestimmt. Ne? Wir haben letzte Woche erst, ja, vielleicht waren wir so klar, manchmal kriegt man ja auch nicht dieses richtige Gefühl dafür, ob es richtig oder falsch war. Wir hatten jetzt erst vor 14 Tagen das letzte Townhall. Danach haben wir so digitale Frank-Formationsräume angeboten. Ich sage mal so, ich hatte 3 Stunden auch eine recht ruhige Zeit, konnte Deep Work machen, da kam gar keiner. Sonst kann ich mich natürlich fragen, waren wir so gut und klar? Das nehme ich jetzt einfach mal hoffentlich an. Oder war das das falsche Format? Also wir probieren ganz viel aus und gucken, was gut funktioniert. Wir befragen auch unsere Kolleginnen und Kollegen, wie sie die Kommunikation wahrnehmen, was gut funktioniert hat. Und haben aber für uns den Grundsatz, einmal immer zu jedem größeren Thema bei Frank die gesamte Organisation abzuholen und dann in unterschiedlichen Formaten, auch in kleineren Setups mit den Führungskräften an unserer Seite, dann auch die Kolleginnen und Kollegen zu informieren. Denn die Führungskräfte kennen ihre Teams einfach am besten und können sicherlich auch am besten diese Übersetzungsleistung und ja die Multiplikation dahin übernehmen und wissen einfach, was benötigt wird.
Ja, wenn du jetzt woanders hinkommen würdest und sagen würdest, wir starten jetzt den Prozess hier nochmal neu, ne? Was wären denn so 2, 3 Tipps oder Tricks, die du sagen würdest, ja, die haben wir jetzt hier im Laufe der Zeit gelernt, die man dann direkt machen könnte? Gibt es da irgendwas?
Ja, ich würde schon sagen, was ich als erfolgsversprechend nennen würde, ist auf jeden Fall eine große Klarheit zu geben. Also sich wirklich bewusst zu machen, was will man da eigentlich? Und sich auch in dem Team, dass das dann auch federführend trägt, da tief in die Augen zu gucken und auch zu sagen, sind wir dazu bereit? Das haben wir gemacht. Wir haben auch erstmal an uns gearbeitet und mit uns gearbeitet, um durch diese Phase zu gehen. Wir haben eine intensive Zeit miteinander verbracht. Da frage jetzt lieber nicht, ob er das gut fand oder nicht. Aber das ist wichtig, dass man da auch als Team zusammensteht. Und sich dem, was man auch auslöst, dass man das auch aushält, dass man konsequent bleibt. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt große, große Verlockungen. Jetzt auch in dem Moment, wo man etwas kommuniziert, kommen Menschen auf einen zu und sagen, Mensch, aber man hätte das doch so machen können oder die Rolle könnte man doch noch anders stricken. Zuzuhören, Impulse aufzunehmen, aber nicht sofort sozusagen den Weg zu gehen, das wieder zu negieren, was man vorher entschieden hat.
Wie bleibt man da stark? Also das ist eine ganz typische Herausforderung. Es wird was angekündigt, man weiß, es gibt auch andere Ansichten, potenziell auch andere Vorschläge. Wie bleibt man stark und wann entscheide ich, stimmt? Da müsste ich jetzt nochmal nachschärfen.
Ja, im ersten Schritt würde ich sagen, also das agile Mindset, ne, good enough to try, also das ist das, was ich Kollegen heute häufig sage, lass es uns mal ausprobieren, ich nehme diesen Impuls mit, aber lass uns erstmal ins Wirken kommen und wir verabreden uns in x Wochen wieder und schauen da nochmal gemeinsam drauf. Das würde ich sagen, ist sicherlich etwas, wo ich auch zu stehe. Also wir können nie die 100% Lösung finden und wenn wir sie in 2 Jahren haben, dann ist der Markt fröhlich winkend an uns vorbeigefahren. Also das ist sicherlich ein Grundansatz.
Mhm. Ulf? Ja, Indra, vielleicht da noch ergänzend. Ein Thema, das wir für uns entdeckt haben, dass es extrem wichtig ist, einen solchen Strategieprozess zu entemotionalisieren. Was stimmt? Meine ich damit? Schon bei der Strategiefindung, bei der Klarheit, gibt es natürlich gerade im Familienunternehmen auch viele menschliche Aspekte, menschliche Versuchungen, unklar zu bleiben, weil man Konflikten aus dem Weg gehen will. Und ich glaube, das haben wir gut erkannt, dass wir für diesen Prozess auch Unterstützung brauchen, für diese Entemotionalisierung. Dadurch haben wir ein ganz, ganz großes Maß an strategischer Klarheit gewinnen können. Und diese strategische Klarheit, die hilft uns natürlich extrem. Sie gibt der Organisation Sicherheit, sodass ich das Gefühl habe, wenn jetzt Menschen auf uns zukommen und uns Vorschläge machen, ob man nochmal einen Perspektivwechsel zu einer bestimmten Fragestellung einnehmen kann, dann ist da meistens jetzt auch was dran, weil die Strategie in sich konsequent ist und konsistent ist. Genau, also das Entemotionalisieren eines solchen Prozesses wäre meine Empfehlung.
Das ist ein guter Punkt. Und jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, wie das grundsätzlich funktioniert. Aber ich will natürlich noch mehr von euch. Und deswegen gucken wir jetzt noch hier rein.
Oder bei die Fische.
Jetzt bitte ganz konkret, was machst du, Ulf, als Geschäftsführer und du, Indra, als Leiterin für Personal- und Organisationsentwicklung nächste Woche, um die neue Organisation umzusetzen? Nennt uns doch mal bitte eure 3 wichtigsten Termine.
Ja, ich würde wahrscheinlich mit den 3 Terminen sagen, ein Thema füllen können, nämlich Feedbackgespräche zu führen. Gerade in diesen bewegten Zeiten haben wir viele Rollen neu definiert und es ist natürlich meine Aufgabe als Führungskraft, die Menschen in der Entwicklung in diese neuen Rollen zu begleiten. Insofern führe ich gerade sehr, sehr viele Gespräche mit Menschen und ansonsten sind wir auf Roadshow und präsentieren eben die Veränderungen gesellschaftsrechtlicher Natur auch bei uns an den verschiedenen Standorten, verschiedenen Adressatenkreisen. Auch da reagieren wir immer sehr, sehr flexibel. Es gibt nicht das One Fits All. Insofern sind das viele Termine in dieser Hinsicht.
Macht ihr die alle zusammen oder hast du auch noch Termine ohne Ulf?
Also langsam kommen wir wieder in so einen Flow, dass wir es auch alleine schaffen. Ich habe nächste Woche auf jeden Fall einen meiner Lieblingstermine. Das ist nämlich unser Jourfix mit den Kulturkomplizinnen, wo wir uns gemeinsam überlegen, was wir als nächstes anstiften. Das steht bei mir auf jeden Fall an. Tatsächlich auch einige Projekt-Jourfixe. Wir beschäftigen uns, wir haben das vorhin gesagt, intensiv jetzt auch gerade mit der Kommunikation, wie wir die nächsten Schritte dort gehen. Da gibt es auf jeden Fall viel. Und ich habe tatsächlich gar nicht so stark jetzt für die Frankformation, aber mir ein total wichtiges Thema, Ulf hat es schon angesprochen, angesprochen. Ich habe in meinem Team meine Quarterlies anstehen. Das ist, wie das Wort schon sagt, einmal im Quartal ein One-to-One mit jedem aus meinem Team. Und wir denken immer, ach, es gibt gar nichts und in 10 Minuten sind wir durch. Und nach, 60 Minuten gucken wir, dass wir die Anschlusstermine verschieben und gönnen uns auch diese Insel. Denn wir haben sicherlich da auch an vielen Stellen jetzt eine wichtige Rolle in der Organisation. Denn nicht nur ich bin im Austausch, sondern natürlich auch alle meine tollen Kolleginnen und Kollegen.
Indra und Ulf, es war toll, mit euch über die neue Organisationsstruktur von Frank zu sprechen und zu verstehen, wie ein fast 100-jähriges Familienunternehmen aus der Branche Bau und Immobilien tickt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Frank-Formation. Ich fand es wahnsinnig spannend, vor allem auch zu lernen, was die Kulturkomplizen, Komplizinnen machen.
Das wir laden dich gerne mal ein.
Die möchte ich gerne mal kennenlernen. Und ich hoffe natürlich, dass wir euch weiter begleiten dürfen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Ja, total.
An die unruhige Zeiten. Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen. Schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht an hello@tte-strategy.com. Der unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.